Wir fahren in unserem Seminar, was sich langsam dem Ende entgegen neigt, fort am heutigen Tag mit dem Thema eheliche Kommunikation. Und ich erinnere nochmal daran, wir haben das Thema bewusst weitergefasst. Es beinhaltet auch die voreheliche Kommunikation, sofern es denn zur Beziehungsbildung sich dann entwickelt hat. Wer erinnert sich, was waren so die ersten Schwerpunkte, die wir gestern dazu herausgefunden haben?
Die Kommunikation nicht in die Öffentlichkeit, sondern in die Ehe.
Richtig, dass eheliche Kommunikation sehr viel von Intimität hat, die nicht unbedingt draußen vor aller Ohren und Augen sich abspielt. Zweitens,
dass Gott sich da meistens raushält, dass er den Freiraum respektiert, solange er in den Bahnen läuft.
Genau, dass das tatsächlich in unserer Verantwortung gelegt ist, dass da Gott nicht ständig, also dass diesen Bereich Gott mit am wenigsten reglementiert, dass wir dort also eine ganz große Freiheit haben und ein sehr breites Spektrum an persönlicher Verantwortlichkeit. Und drittens, dass ein nicht unwesentlicher Teil ehelicher Kommunikation sich auf körperlicher Ebene abspielt und nicht Verbalkommunikation ist. Wiederum mit einem breiten Spektrum, wirklich bewusst einem breiteren Spektrum, das wiederum auf göttliche Anweisung hin. Das heißt zum Beispiel im Neuen Testament, dass der Mann nicht Macht hat über seinen eigenen Körper, sondern die Frau und umgedreht. Es heißt an der Stelle, die wir gestern miteinander gestreift haben in den Sprüchen, dass das innerhalb der ehelichen Beziehung ekstatisch sein kann und nicht nur öde und immer nach demselben Modell. Und wir haben dann weiterhin gesehen, dass bestimmte Dinge, die vom Mann unproblematisch gesehen werden, durchaus bei einer Frau völlig anders ankommen können und auch bei anderen Männern. Also immer dann, wenn andere noch mit involviert sind. Und das ist ja normalerweise beim Beginn einer Beziehung der Regelfall, dass man also nicht nur den Partner heiratet oder in dem Fall seine Frau, sondern deren Familie mit. Und dass im Gegenzug der Mann Vater und Mutter verlassen muss, um beziehungsfähig sein zu können. Also es ist doch eine ganz schöne Menge an Besonderheiten, die uns dabei begegnen. Heute nun machen wir weiter mit Beispielen aus dem Buch der Richter. Und da möchte ich zuerst aus dem Kapitel 13 etwas lesen über die Kommunikation zwischen den Eltern Simsons. Und die Söhne Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn, da gab sie der Herr 40 Jahre lang in die Hände der Philister. Da war nun ein Mann aus Zora, von einer Sippe der Daniter, sein Name war Manoach, seine Frau aber war unfruchtbar und gebar nicht. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss ja nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nasir Gottes soll der Junge sein von Mutterleibe an. Das heißt, ein Abgesonderter oder ein Geweihter. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen und sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels Gottes, sehr furchtbar. Ich habe ihn aber nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht genannt. Und er sagte zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und nun trinke weder Wein noch Rauschtrank und iss nichts Unreines, denn ein Nasir Gottes soll der Junge sein von Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Da betete Manoach zu dem Herrn und sagte, bitte Herr, der Mann Gottes, den du gesandt hast, möge doch noch einmal zu uns kommen und uns lehren, was wir tun sollen mit dem Jungen, der geboren werden soll. Und Gott hört auf die Stimme Manoachs, und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld saß und Manoach, ihr Mann, nicht bei ihr war. Da beeilte sich die Frau, lief, berichtete es ihrem Mann und sagte zu ihm, siehe, der Mann ist mir erschienen, der an jenem Tag zu mir gekommen ist. Da machte sich Manoach auf und folgte seiner Frau. Und er kam zu dem Mann und sagte zu ihm, bist du der Mann, der zu der Frau geredet hat? Er sagte, ich bin es. Und Manoach sagte, nun, wenn dein Wort eintrifft, was soll die Lebensweise des Jungen und sein Tun sein? Da sprach der Engel des Herrn zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Von allem, was vom Weinstock kommt, soll sie nicht essen, und Wein und Rauschtrank soll sie nicht trinken, und sie soll nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie beachten. Und Manoach sagte zu dem Engel des Herrn, wir hätten dich gern zurückgehalten und dir ein Ziegenbäckchen zubereitet. Doch der Engel des Herrn sprach zu Manoach, wenn du mich auch aufhieltest, ich würde nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem Herrn. Manoach hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Da sagte Manoach zum Engel des Herrn, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, möchten wir dich ehren. Doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Dann nahm Manoach das Ziegenböckchen und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Er aber vollbrachte Wunderbares, und Manoach und seine Frau sahen zu. Es geschah nämlich, als die Flamme vom Altar zum Himmel emporstieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Manoach aber und seine Frau sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn aber erschien Manoach und seine Frau danach nicht mehr. Da erst erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sagte zu seiner Frau, ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Aber seine Frau sagte zu ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er aus unserer Hand doch nicht Brandopfer und Speisopfer angenommen. Und er hätte uns nicht alles diese sehen lassen und uns jetzt nicht so etwas hören lassen. Und die Frau gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Simson. Und der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben in Machanedan zwischen Zoran und Eshtaol. Und dann kommen diese sicher den meisten wohlbekannten Simson-Geschichten in der Folge. Hier haben wir ein Stückchen von ehelicher Kommunikation zwischen zwei frommen Leuten, deren Glaube oder geistliches Einfühlungsvermögen aber sehr unterschiedlich ist. Und auch, ich denke, wenn uns schon nur so wenige Beispiele, also unter 30 in der Bibel überhaupt berichtet sind, wo uns überhaupt Einblick in irgendeine ehrliche Kommunikation gegeben wird, dann hat das eine Bedeutung, wenn wir solche Präzedenzfälle vorgeführt kriegen. Hier also, würde ich sagen, begegnet uns die Besonderheit ehelicher Kommunikation zwischen Gläubigen, aber einander geistlich nicht ebenbürtigen Partnern. Wie nicht ganz selten, und zwar nicht nur in der Bibel nicht ganz selten, sondern auch nicht ganz selten in unserem alltäglichen Leben, ist das so verteilt, dass hier die Frau, die glaubensvollere ist. Das passiert nicht ganz so selten, ja. Und wenn ich sage glaubensvoller, dann meine ich eigentlich mit mehr geistlichem Durchblick versehen. Woran kann man das erkennen?
Wenn wir am Schluss, wo er sagt, jetzt müssen wir sterben, weil wir das Angesicht des Herrn gesehen haben, und ich dann antworte, dass er doch.
Das zeigt mir eigentlich eher, dass sie auch noch mit ein bisschen mehr Verstand begabt ist als er. Denn dazu braucht man noch nicht mal geistlichen Durchblick. Denn wenn einerseits Gott ihnen Nachkommen verheißt, dann ist es einfach ein Kurzschluss zu sagen, oh, jetzt werden wir sterben. Da braucht man eigentlich nur eins und eins zusammenzuzählen und das macht die Frau. Aber der geistige Durchblick wird vorneweg deutlich.
Ja, ich finde, die Frau scheint zu wissen, was ein Nazir ist, weil sie nicht so weiter nachfragt. Und der Mann glaubt, der fragt jetzt aber mal, was soll denn das
getan haben. Richtig, das ist eines dieser beiden Kennzeichen und ein zweites.
Auch an ihrem Gebetsleben.
Inwiefern? Wo ist das zu merken? Nee, es ist eine andere. Und die Frau kam und sprach zu ihrem Mann und sagte, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen, sein Aussehen war wie das Aussehen des Engels Gottes. Derselbe Mann kommt wieder und Manoach aber hatte nicht erkannt, dass es ein Engel war. Also das meint geistliches Wahrnehmungsvermögen. Gott zeigt sich ja auf eine verschiedene Weise, auf unterschiedliche Weise offenbart er sich Menschen. In diesem Fall nicht mit einer Vision oder in einem Traum, sondern in einer direkten Begegnung. Und die Frau, auch wenn sie noch nicht ganz sicher ist, ahnt zumindest, was es ist. Und diese Ahnung bestätigt sich. Der Mann betet ausdrücklich, dass Gott das nochmal wiederholt. Es ist kein Zufall, dass sich der Engel der Frau wiederum alleine nähert. Sie muss extra den Mann ranholen. Der Engel hätte doch einfach in einem Zeitpunkt suchen können, wo die beiden mal zusammen sind. Er offenbart sich ihr wiederum zuerst. Aber wiederum gleichzeitig ist das eine Frau, die an der zu sehen ist, was eigentlich eine geistliche Frau kennzeichnet. Dass sie bei ihrem höheren geistlichen Durchblick sich weder über den Mann erhebt, wir lesen nicht einen Pieps von irgendeiner Andeutung, dass die sagt, naja, merkst du das nicht, oder irgend nicht im Ansatz eine Rüge. Und wir lesen auch hinterher, solange der Sohn dann gelebt hat, die Eltern haben ihn ja überlebt, dass die beiden immer zusammenstehen. Und das ist dieser Frau geschuldet. Und das erinnert mich an die heiligen Frauen, von denen im 2. Petrusbrief die Rede ist. Dort heißt es, also das Kennzeichen dieser heiligen Frauen, dass sie ihren Mann wie Sarah Abraham Herr nennen. Das ist also eine freiwillige Unterstellung, das ist keine gezwungene Sache. Und ich mag das auch hier nicht so weit ziehen, dass ich sage, ja, das muss man unbedingt so machen. Entweder eine Frau hat wirklich geistliches Durchblickvermögen, dann stellt sie sich zu ihrem Mann als dessen Gehilfin, oder sie ist keine geistliche Frau. Sie mag eine durchaus fromme Frau sein. Es gibt viele fromme Frauen, die aber nicht geistlich sind, gerade weil sie ihren Männern nicht dienen, wenn sie schwächer sind als sie selber. Und insofern ist diese Frau, deren Namen wir noch nicht mal erfahren, ungefähr so außergewöhnlich wie Maria. Zu der auch ein Engel Gottes kommt und sagt, gesegnet bist du unter den Frauen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und die niemals auch nur im Ansatz mit ihrem Ehemann so umgeht und sagt, naja, dir kann ein Engel immer bloß im Traum erscheinen, mir ist er wenigstens persönlich begegnet oder irgend sowas. Also es gibt auch erstaunlich oder erschreckend viel Konkurrenz unter gläubigen Ehepartnern, aber wir finden davon nichts in der Bibel, dass das uns irgendwie als beispielgebend gezeigt wäre, sondern immer im Gegenteil. Wirklich geistliche Frauen unterstützen ihre Männer. Das nimmt ihnen nämlich nichts von ihrem geistlichen Durchblick. Ich sage das einfach mal. Das ist nicht jetzt, um sie zu drücken oder um Schwestern unter Druck zu setzen, sondern im Gegensatz, um sie in dieser Befreitheit leben zu lassen. Sich einem weniger geistlichen Mann zu unterstellen, nimmt der Frau nichts von ihrem geistlichen Einfühlungsvermögen. Umgedreht, aber wohl. Wenn eine Frau meint, sie muss sich drüber oder dagegen stellen, dann nimmt es ihr diesen geistlichen Durchblick. Und das ist eine Sache, die wir eben nur von außen kriegen. Also hier mal beobachtet kriegen. Das wird nicht weiter bewertet. Wir können das nur so wahrnehmen, wie das zwischen den beiden geht. Und da ist das erstaunlich unterschiedlich verteilt. Da ist die Frau eine Frau des Glaubens und des nüchternen Denkens und der Mann ein typisch Übervorsichtiger. Gibt ja solche Männer gar nicht so selten, die so unbedingt alles korrekt machen wollen und die zum Pessimismus neigen, die immer das Schlechteste erwarten. Ja, Thomas war so einer von den Jüngern sogar, der grundsätzlich immer den schlimmsten Fall angenommen hat. Mir fällt auch auf, dass dieser Manuel, man möchte wirklich sagen, schwer von Begriff war. Wenn er zum Beispiel sagt, er möchte den bewirken, den Engel, das ist im Vers 15, dann sagt der Engel eigentlich schon ziemlich eindeutig, also da muss man schon ganz schön innerlich festgefahren sein im Denken, um das nicht wahrzunehmen. Wenn du mich auch aufhieltest, so würde ich nicht von deinem Brot essen. Willst du aber ein Brandopfer zubereiten, opfere es dem Herrn. Manu hatte nämlich nicht erkannt, dass es der Engel des Herrn war. Da sagt er wiederum, sag mir doch deinen Namen, wir möchten dich ehren. Als ob das eine persönliche, sagen wir, wie soll ich sagen, einer persönlichen, besonderen Ehre wert wäre.
Ja? Eine Offenbarung, wo er sich vor die Füße des Engels und er sagt, steh auf, der Engel.
Also bei Johannes ist das ja gewesen. Ja? Das heißt, er warf sich vor die Füße dieses Engels und der sagt, steh auf, bete Gott an. Ich bin dein Mitknecht. Der macht das wenigstens. Aber Manuel kriegt dann nicht genug. Also der hat so ein festes Programm in sich, dass er jeden Hinweis, den die Frau vom ersten Moment an versteht, also über jeden Hinweis weggeht. Dann geht es weiter, wie ist dein Name? Wenn dein Wort eintrifft, dann wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Das heißt, du verstehst es sowieso nicht. Aber er bringt sein Opfer. Und dann ist dieses Wunderzeichen, in dem man dann endgültig verstehen muss, es ist der Engel des Herrn. Und dann kommt nichts anderes, dann kommt nicht Anbetung und sagen, oh Herr, wenn du das bist, ne, dann preisen wir dich, dass das mit Sicherheit wahr ist und wir ein Kind kriegen werden. Sondern, ach, jetzt werden wir sterben. Also ein Mann von bemerkenswert niedriger geistlicher Erkenntnis. Vielleicht denken wir, dass das immer so ist, dass die höchsten Leuchten der Christenheit dann eine entsprechende Frau kriegen. Aber wir merken, es gibt auch weniger große Leuchten, die haben so eine Frau. Was sagt uns das? dass die Liebe an Plätze fällt, wo sie nicht nach geistlichem Maß verteilt wird. Und das sagt uns nochmal, dass eigentlich eheliche Gemeinschaft nicht zwingend mit geistlichem Profil zusammengespannt sein muss. Dass das wirklich zwei unterschiedliche Ebenen sind und deswegen Ehen für die Erde geschlossen werden und nicht für den Himmel. Denn Jesus sagt ausdrücklich, dass im Himmel weder geheiratet noch verheiratet wird. Und dass man nichts davon mit auf die andere Seite nimmt. Und das finde ich eine der merkwürdigen Methoden zu trösten. Man hat ja selbst in der Christenheit immer wieder mal so die Idee, wenn derjenige stirbt, dann trifft man sich hinterher wieder und dann geht es irgendwie so weiter. Aber ausdrücklich sagt Gott, dass das so nicht sein wird.
Aber warum ist das denn so? Also von Gottes Sicht aus, warum schließen wir dann auf der Erde eine Ehe?
Wir schließen die nicht von Gottes Sicht aus. Wir schließen die, weil wir uns nicht enthalten können.
Ja, eben, weil wir uns das wünschen, aber Gott hat uns ja den Wunsch ins Herz gelegt.
Da würde ich zu weit gehen. Nein, das kann ich nicht sagen. Nicht Gott hat uns den Wunsch ins Herz gelegt.
Also die Sehnsucht nach dem Partner, oder? Das hast du mir schon mal erklärt.
Das stimmt aber nicht. Das ist nicht ein göttlicher Wunsch, sondern das ist ein zutiefst menschlicher Wunsch. Und da kommt nochmal das zu tragen. Da werde ich nicht müde, das in dieser Woche zu betonen. Wir haben so ein hohes Maß an eigener Verantwortung. Da sind wir gerade nicht von Gottes Strippenzieherei abhängig. Das muss uns erstmal bewusst sein. Wir sind von Schöpfung her ihm zum Gegenüber gebildet. Und das bedeutet wirklich mit eigener Entscheidung, mit eigener Willen. Und wir können diesen eigenen Willen Gott zu Füßen legen und ihm zu Willen sein oder eben nicht. Punkt. Und wir haben das doch heute bei diesen vielen Besuchen immer wieder gemerkt, dass Menschen wirklich einen eigenen Willen haben. Sie wollen entweder so ein Angebot in Anspruch nehmen oder sie wollen es nicht. Und bei nicht ganz wenigen, die es nicht wollten, war ja deutlich, sie wollen es gerade um Gottes Willen. Nicht, als wenn der Name Gottes ins Spiel kommt oder wenn deutlich wird, es hat was mit christlichen Angeboten zu tun, dann erst recht will man es nicht. Und das ist zu respektieren von Gott. Naja, also ich sag mal, das ist noch was anderes. Ob es gut ist, darf ich die Nebengespräche unterbrechen, weil das sich nicht vernünftig aufzeichnen lässt. Das heißt also, entweder ganz laut oder so, dass man das ergänzt oder dass man das an einer anderen Stelle dann fortführt. Wenn wir auf diesen Vers reflektieren, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei, dann ist er auch dann nicht alleine, wenn er in einer Dienstgemeinschaft mit anderen Gläubigen lebt. Über Jahrhunderte haben sich Christen in Dienst- und Lebensgemeinschaften zusammengeschlossen, Klöstern, Kommunitäten, wo gerade eheliche Gemeinschaft ausgeschlossen gewesen ist. Und die haben nicht etwa mit weniger Segen, sondern mit einem ungeheuren Segen ihr Leben in dieser Welt verbracht.
Aber Frage, kann es sein, dass die Seele aber danach dürstet ein nach Gemeinschaft, weil das von Gott kommen könnte, weil der Gott den Menschen so als Beziehungswesen
Richtig, aber, das sage ich Ihnen aber zu, aber der Durst unserer Seele, selbst wenn er sich auf einen Ehepartner richtet, zu richten scheint, wird nur von Gott selber gestillt. Das ist das, was der Kirchenvater Augustinus schon erkannt hat. Unruhig ist unsere Seele in uns, bis sie Ruhe findet, Herr, in dir. Und das ist das, was Ruth Heil heute aufnimmt, eine der gesalbtesten Beraterinnen in Ehekrisen, die sagt, die tiefe Sehnsucht einer Frau nach einem Gegenüber in ihrem Mann lässt sich nur von Gott füllen. Und ich sage mal auch umgedreht. Ich denke, dass das einfach ein Irrweg ist, auf den diese tiefe Sehnsucht gelenkt wird. Dass man meint, in der Ergänzung eines anderen Menschen würde diese Sehnsucht schon gestillt werden. Aber das ist eine Sehnsucht, die wirklich noch viel tiefer geht. Das ist das, was im Buch des Predigers steht, dass die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt ist. Dahin geht einfach die Sehnsucht. Und es wird uns heute weisgemacht, ja, wenn ich nur den richtigen Mann habe. Und inzwischen geht die Werbung ja noch viel, viel tiefer. Wenn du nur das richtige Auto hast oder die richtige Zahnpasta benutzt, dann ist schon dein ganzes Lebensproblem gelöst. Ja, und man fürchtet, dass das auch Leute glauben.
Ich glaube, ich könnte das schon ein Stück erkennen. Ich hatte mal eine Zeit, wo ich eine tiefe innere Leere hatte, die ich mit nichts wusste auszufüllen. Und war dann auch, hatte ich eine Sehnsucht nach meinem Geschlecht in dieser Zeit und hatte eine Ahnung, dass ich aber nicht das in Achtung sein kann. Und
ja.
Ich habe auch nicht mehr ausgehalten. Einfach von Gott, also ich konnte nicht ausgelöst. Es war wie ein Geschenk in der Regel oder irgendwas machen lassen. Dass das besser wird. Und dann am Abend hat er mir das erste Mal gesagt, ich soll ihm nur vertrauen. Und seitdem konnte ich dann das erste Mal sagen, also er war ein lieber Vater.
Ja.
Ich meine, das kommt noch wieder, das ist
ja
jetzt so.
Ja.
Aber ich denke mal, das war so ein Stück, das zeigt, dass es
viel tiefer geht. Ja, dass es viel tiefer geht. Wenn wir ein Kapitel weitergehen, lesen wir von der ehelichen Kommunikation des Sohnes dieser beiden Leute. Da lesen wir nämlich gleich im Vers 2, ich lese mal von Anfang an. Simson ging nach Timna hinab, und zwar nachdem der Geist Gottes anfing, ihn zu treiben. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, diesen Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Sein Vater und seine Mutter erkannten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. In jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Und dann gehen sie unterwegs, werden sie von Löwen angefallen, Simson zerreißt diesen und schmeißt ihn dann in eine Grube und dann kommt die Brautschau. Nach einiger Zeit kehrt er zurück, um sie zu nehmen. Und er bog vom Weg ab, um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig. Den löste er heraus, nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Also, der lässt sich für nichts schrecken. Ein Löwe fällt ihn an, den fasst er in den Rachen, reißt ihn auseinander. Er greift einfach in den Bienenstock. Nimm die Waben, wisst ihr, wie das da weiter schwärmt, ja, mampft das in sich rein, lasst die Bienen stechen, wie sie wollen, hat man gleich noch ein bisschen Fleisch dazu. Er ging weiter zu seinem Vater und zu seiner Mutter, gab ihnen und sie aßen, aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen herausgelöst hatte. Und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Und es geschah, als sie ihn sahen, dann nahmen sie 30 Brautbegleiter, die waren bei ihm. Da sagte Simson zu ihnen, ich will euch einmal ein Rätsel aufgeben. Wenn es ihr mir in den 7 Tagen des Festmahls richtig löst und es herausfindet, dann werde ich euch 30 Hemden und 30 Festkleider geben. Wenn ihr es mir aber nicht lösen könnt, dann müsst ihr mir 30 Hemden und 30 Festkleider geben. Da sagten sie zu ihm, gib dein Rätsel auf, wir wollen es hören. Und er sagte zu ihnen, aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken kam Süßes. Was ist das? Sie aber konnten das Rätsel nicht lösen 3 Tage lang. Und es geschah am 4. Tag, da sagten sie zu Simsons Frau, betöre deinen Mann, dass er uns das Rätsel löst, sonst verbrennen wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer. Habt ihr uns eingeladen, um unseren Besitz zu bringen? Ist das nicht so? Da weinte Simsons Frau bei ihm und sagte, du hast mich nur und liebst mich nicht. Den Söhnen meines Volkes hast du das Rätsel aufgegeben, aber mir hast du es nicht erzählt. Er aber sagte zu ihr, siehe, meinem Vater und meiner Mutter habe ich es nicht erzählt, das sollte ich es dir erzählen. Doch sie weinte bei ihm die 7 Tage, an denen das Festmahl, an dem sie das Festmahl hielten, und es geschah am 7. Tag, da erzählte er ihr die Lösung des Rätsels, weil sie ihn drängte, und sie erzählte das Rätsel den Söhnen ihres Volkes. Da sagten die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tag, bevor die Sonne unterging, was ist süßer als Honig und was ist stärker als der Löwe? Er sagte zu ihnen, wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, dann hättet ihr mein Rätsel nicht herausgefunden. Also man macht das ja nicht, man pflügt nicht mit Kälbern, sondern nur mit Stieren. Das ist also ein verächtlicher Ausdruck, den er gleich zu seiner jungen Frau dann über seine junge Frau braucht. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er ging hinab nach Aschkelon und erschlug 30 Männer von ihnen. Und zog ihnen die Ausrüstung aus und gab die Festkleider denen, die das Rätsel gelöst hatten, und sein Zorn entbrannte, sodass er ins Haus seines Vaters hinausging. Da war die Brautzeit schon mal gleichmächtig geknickt. Simsons Frau aber wurde einem seiner Brautbegleiter gegeben, der ihm als Brautführer gedient hatte. Also ganz kurz, wie das dann weitergeht. Es geschah nach einiger Zeit, in den Tagen der Weizenernte, suchte Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein auf und er sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer hineingehen. Aber ihr Vater gestattete ihm nicht hineinzugehen. Und der Vater sagte, ich habe fest angenommen, dass du sie nur noch hassen würdest, da habe ich sie deinem Brautbegleiter gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Sie soll dir an ihrer Stelle gehören. Da sagte Simson zu ihm, diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern, wenn ich ihnen Übles tue. Und dann fängt er 300 Schakale, packt immer 2 zusammen, bindet die am Schwanz an, steckt eine brennende Fackel dazwischen und lässt sie dann los. Und die fackeln dann in ihrer Pein den Philistern die ganzen Felder ab. Als Rache brennen sie dann das Haus seines beinahe Schwiegervaters und seiner beinahe Frau ab, was noch eine größere Rache bei Simson hervorruft. Und dann schaukelt sich das immer so auf. Er provoziert, sie reagieren und das wird, also sie reagieren böse und das wiederum gibt ihnen immer einen Grund, noch stärker mit Rache sie zu überziehen. Das steht auf einem anderen Blatt. Was wir hier haben, ist wiederum eine voreheliche Kommunikation. Und zwar eine, wie man am sichersten in der Beziehung zerstört. Diese Lektion könnte heißen, kommunizieren, wie man am besten eine Beziehung zerstört. Welche Kennzeichen hat diese Art von Kommunikation? Ja.
Die Frau hat sich nicht mit ihrem Mann darüber geäußert, dass sie bedrückt, also bedrängt wurde. Sie hat ihr Wehleiden nicht ihrem Mann mitgeteilt.
Richtig. Genau das ist der Punkt. Diese zerstörerische Form der Kommunikation erwächst aus einer ungeklärten oder nicht richtig verteilten Loyalität. Sie ist nicht ihrem Bräutigam loyal, sondern ihrem Volk. Und so viel sage ich gleich mal. Wer mal auf so jemanden trifft, der sollte besser die Finger gleich von vornherein davon lassen. Wenn eine Frau nicht bereit ist, mit ihrem Mann alles zu teilen, eben auch ihre Kümmernisse, und stattdessen den versucht unter Druck zu setzen, dann wird nichts Gutes draus. Also das ist ebenfalls eine Gesetzmäßigkeit, die man aus dieser einen Geschichte schon für alle ähnlich Gelagerten ableiten kann. Und das heißt im Gegenzug, eine sich anbahnende eheliche Kommunikation muss von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein. Und hier wird deutlich, dass keiner das Vertrauen zum anderen hatte. Nur ihr Generve hat ihn dazu gebracht, ihr zu sagen, was er wirklich denkt. Und es ist eine zweite Sache. Da Vertrauen geschenkt wird, taugt es eben auch nichts, jemand zur Offenbarung von Geheimnissen zu zwingen. Auch nicht in der Ehe. Beide Dinge sind verderblich. Also, es ist schlecht, wenn einer sein Herz vor dem Partner verborgen hält. Daraus kann viel Unheil kommen. Und es ist genauso schlecht, wenn einer den anderen zwingt, sein Herz zu öffnen. Wenn einer also etwas beschließt, als Geheimnis bei sich zu behalten, dann ist es zwar nicht schön, aber es wird noch schlimmer, wenn man denjenigen zwingt, dieses Geheimnis zu offenbaren. Und wohlgemerkt, wir sind ja nicht bei moralischen Regeln, sondern bei der Funktionalität von Ehe. Über die Moral wird nämlich grundsätzlich nicht zu befinden sein. Es ist völlig egal, ob oder es ist moralisch nicht besser oder verwerflicher, ob einer sein Herz dem Partner ganz öffnet oder nicht und ob der Partner sich ganz anvertraut oder nicht. Aber es hat einen Unterschied in der Funktionalität der Ehe. Und die Funktionalität wird in beiden Fällen strapaziert, nämlich wenn einer sich dem anderen nicht anvertraut, dann folgt das meistens gegenseitig, oder wenn einer den anderen zwingt, sich anzuvertrauen, weil er es eigentlich nicht machen will. Das heißt, eheliche Kommunikation, und daran mangelt es nämlich am meisten zwischen den beiden, muss von Ehrerbietung geprägt sein, von Respekt. Und es gehört zum Respekt gegenüber meinem Partner, dass ich ihm mein Herz öffne. Und es gehört zum Respekt gegenüber meinem Partner, dass ich ihn nicht bedränge, wenn er sein Herz nicht öffnen will. Ob das nun die richtige war oder nicht, dann sage ich wiederum, moralisch haben seine Eltern das gesehen. Da war es nicht die richtige. Aber aus der Sicht des Geistes Gottes war es die richtige. Weil der Geist Gottes nie geplant hatte, dass die eine glückliche Ehe miteinander führen. Sondern, dass die Feindschaft der Philister von den Israeliten zurückgedrängt werden sollte. Versteht ihr, das ist diese übergeordnete Sicht Gottes. Die kann man nur sehen, wenn man selber nah am Herzen Gottes lebt. Eine Besonderheit ist sogar hier noch, er selber wurde vom Geist Gottes getrieben. Gleichzeitig ist es ein Mann, der niemals von irgendwelchen Selbstzweifeln geplagt wird. Kann man sich wundern, gerade ein Mensch, der immer sehr unsicher ist, aber am Leben Simsons kannst du ablesen, dass der niemals von Selbstzweifeln geplagt wurde. Selbst als er später von den Philistern die Augen ausgestochen kriegt und im Gefängnis sitzt, zweifelt er nicht an sich. Der war voll in seiner Bestimmung, gegen die Philister zu kämpfen. Und als sein Haar dann nachgewachsen ist, in dem seine Kraft war, oder nicht im Haar, sondern weil dieses unbeschnittene Haar das andere Zeichen des Nazireatums war. Das eine war diese totale Enthaltsamkeit von Alkohol, das andere war das unbeschnittene Haar. Hat er, als das Haar nachgewachsen war, nicht etwa gesagt, ach Herr, nun möchte ich wieder in Gemeinschaft mit dir sein und bitte vergib mir, dass ich zwischendurch mal aus deinen Wegen gegangen bin. Also nicht ein Piep, sondern hilf mir, mich an meinen Feinden zu rächen. Und Gott hilft ihm. Und in seinem Tod bringt er mehr um, als vorneweg zu Lebzeiten. Indem er diese Säulen dieses Palastes, dieses Tempels eindrückt. Auch das ist ein Punkt, dass wir möglicherweise im Laufe unseres Lebens mal auf den einen oder anderen Gottesmann treffen, der ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein hat. Dass er selbst, wenn er ungewöhnliche Dinge tut, er nicht im geringsten fragt, ob das richtig oder falsch ist, sondern der so unmittelbar sich treiben lässt zu einem Auftrag, dass er den tut, wo immer er kann, und alles andere interessiert ihn nicht. Und die Geschichte Simsons ist mehr als andere, aber nicht etwa als einzige, eine Geschichte, die sich unserer menschlichen Beurteilung leicht entzieht. Oder wir sagen, Mensch, was ist denn das für einer? So ein Raufbold, und der achtet nicht auf den Rat seines Vaters, und der nimmt sich erst eine Philisterin, später eine Hure, dann noch eine schlimmere Hure. Wobei, ja, bestimmt hat Gott ihm deswegen die Augen ausstechen lassen. Nein, hat er überhaupt nicht. Punkt.
Also dadurch ist er wütender geworden, um sich bewusster da aufzutrotten.
Das ist ein Mann, auf den wiederum passt, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Richtet vielmehr das, dass ihr selber nicht in anderen einen Anschluss gibt. Punkt. Wir haben an uns selber genügend zu tun, dass wir uns nicht über andere ereifern müssen oder dass wir andere beurteilen müssen. Wir werden es wahrscheinlich zumindest im Vollzug sowieso nicht verstehen. Hinterher vielleicht, oder wenn Gott uns das zeigt, oder wenn wir die Bibel wirklich umfassend kennen, dann verstehen wir einiges mehr. Aber wenn wir meinen, mit unseren eigenen Maßstäben jemand anders verurteilen zu müssen, liegen wir schon mal falsch. Und die ganze voreheliche Kommunikation dieser beiden ist eine frustrierende Kommunikation. Erst lässt sich's gut an, Werbung, Brautzeit und dann stressiges Hochzeitsmahl. Eigentlich war das immer noch die Vorbereitungszeit, wenn man so will, war das die Verlobungsfeier, die sie da miteinander haben. Am Ende der Verlobungsfeier stand dann die Hochzeit. Am Ende der 7 Tage. Und es kommt gar nicht dazu, der geht nämlich voller Frust weg. Also er hat die Wette verloren, wo er sicher war, die ging nicht zu verlieren. Er hat gemerkt, die Frau steht überhaupt nicht zu ihm. Die ist vielmehr um ihr Volk bekümmert. Er gerät so in Zorn, dass er die Brautkleider nicht etwa kauft oder dafür die abarbeitet, sondern dass er einfach 30 Leute erschlägt, denen die Klamotten vom Leib zieht und die ausliefert. Und geht dann so im Zorn, sein Zorn entbrannte, so, dass er ins Haus seines Vaters hinaufging. War nichts mit Hochzeitsnacht. Nach einiger Zeit ist ihm dann so, dass er sagt, naja, will man zu ihr hingehen, hat sich wieder abgeregt und dann denkt er, er kommt zu seiner Frau, schließlich haben sie ja schon, hat er ja nun schon auch ordentlich bezahlt für die Bewirtung der Leute und der Schwiegervater sagt, denkste, hat inzwischen andere. Ich hatte gedacht, du willst sie nicht mehr, du wirst sie sowieso bloß hassen, weil sie dich ja verraten hat. Nimm mal die jüngere Schwester sowieso noch schöner als sie. Naja. So viel anders wie labern ist er auch nicht. Der hat erst die Ältere verhökert. Der will die Jüngere loswerden. Und anders als Jakob lässt sich Simson nicht im Ansatz darauf ein. Auch das muss man bedenken. Was für einen für eine Eheschließung oder meinetwegen auch für eine missglückte Beziehung gerade noch geht, lieber Jakob, ist für einen anderen unmöglich, wie für Simson. Äußerlich muss man sagen, ist doch nichts anders. Ja? Jakob hat gesagt, der hat doch gewusst, Laban hat doch gewusst, dass Jakob die Jüngere wollte, hat ihm die Ältere untergejubelt und sagt, naja gut, die Jüngere kriegst du noch dazu. Erzählt auch so eine ähnliche Geschichte, ja, ja, bei uns ist es nicht üblich, dass man die Jüngere vor der Älteren verheiratet, genauso ein Schmarrn wie das hier. Ich hatte gedacht, du willst sie sowieso nicht mehr und die Jüngere ist doch viel hübscher. Das ist alles nur Beschwichtigung. Ja? Jakob lässt sich drauf ein, Simson lässt sich nicht drauf ein. Wie geht das? Zwei Gottesmänner, ganz ähnliche Situation. Muss nicht der eine so handeln wie der andere? Nein, muss er nicht. Und gerade was Ehe betrifft oder Beziehung, da kannst du noch weniger als sonst davon ausgehen, was das, was für den einen passt, für den anderen auch passen muss. Und deswegen geht das nicht, und das ist eine der übelsten Sachen, die auch in der Christenheit vorkommen, dass man versucht, Leute miteinander zu verkuppeln. Und ich kann nur wirklich dringend jeden Einzelnen empfehlen, in solchen Fällen grundsätzlich abzulehnen. So wie das jetzt Simson hier macht. Das ist eine normale Sache. Der sagt gar nichts. Der lässt sich überhaupt nicht darauf ein. Der Schwiegervater im Spiel will ihn mit einem Mal mit der Jüngeren verkuppeln. Und seine ganze Antwort ist, diesmal bin ich ohne Schuld an den Philistern, wenn ich ihnen was Böses tue. Das heißt, es kommt überhaupt nicht in Frage, dass er sich auf sowas einlässt, dass er sich jemand ans Bein binden lässt, den er nicht will. Und das sage ich euch, ihr Lieben, lasst euch nicht irgendjemand aufschwatzen. Das passt nicht. Der Herr hat mir gezeigt, dass ihr beide gut zusammenpasst. Naja. Dann zeige ich mal, wo die Tür ist.
Da muss schon eine gewaltige Offenbarung sein, was zu sagen.
Nein, das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Also ich unterstelle mal, dass es das gar nicht gibt. Ich finde sowas nirgends in der Bibel. Und deswegen unterstelle ich, dass das nicht gibt. Weil das in unsere Entscheidung genommen ist. Ob wir heiraten und wen wir heiraten. Und wenn wir nicht heiraten, ist es noch besser. Aber eben wiederum nicht befehlsweise. Das kann ich heute gut sagen, weil ich verheiratet bin. Es ist besser, nicht zu heiraten. Das ist auch nicht als Erfahrungssatz zu werden, sondern einfach als Grundsatz. Und wenn ein anderer von einer zur nächsten zieht, dann ist das seiner Verantwortung, ihr Lieben. Simson war so einer. Vers Kapitel 16 heißt es, und Simson ging nach Gaza, dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Und Simson lag bis Mitternacht. Ja, wo? Auf deren Sofa? Höchstwahrscheinlich eher auf deren Bauch. Und es geschah danach, da gewann er eine Frau im Tal Soreklib. Deren Name war Delila. Und die dreht ihn dann den Strick. Und doch war es ein berufener Richter Israels. Ein gesalbter Gottesmann, ein Geweihter, also einer, auf dessen Stirn heilig stand. Gott zur Verfügung. Und über sein eheliches Leben ist zwar vieles berichtet, aber uns nicht gestattet, ein Urteil zu sprechen. Und das ist diese Besonderheit, die wir zu berücksichtigen haben, wie jemand mit seinem Körper umgeht, und dazu gehört auch die Beziehung, die jemand gestaltet, das ist seine Verantwortung. Ich sage nicht, dass das keine Bedeutung hat. Ja. Es heißt ausdrücklich, dass wir keinen Umgang haben sollen mit jemand, der Bruder genannt wird und ein Hure oder Ehebrecher ist. Oder, da wird noch mehr aufgezählt, Trunkenbold oder Geiziger oder sowas. Aber wenn das jemand macht, ist das seine Verantwortung. Und es gehört dazu, dass in die Gemeinde Leute kommen und gehören, die sowas gewesen sind. Ich habe gerade gestern die Geschichte gehört aus der Gemeinde früher, wie Gemeinden zerstört werden können durch Ehebruch und Hurerei untereinander. Ja. Oder gar in der Familie, dass Leute so auf solchen Weg gehen. Das bedeutet nicht, dass das irgendwie tolerabel sei oder dass das keine Bedeutung hätte. Aber dass wir uns normalerweise aus den ehelichen Gepflogenheiten anderer Leute rauszuhalten haben. Das ist das, was wir auch aus diesem Seminar mitnehmen müssen. Dort sind die Grenzen der gegenseitigen Ermahnung zumindest, wenn nicht es ins offenkundig Sündige hinübergeht. Ich sage das mal so. Ob einer oder ob ein Ehepaar ein Leben lang einmal im Monat in Missionarsstellung sich begegnen oder ob die jeden Tag sich auf den Tisch dazu legen, das ist deren Sache und geht niemand was an. Punkt. Das ist an diese Besonderheit ehelicher Entscheidung haben wir uns zu halten. Dort ist jeder für sich selber verantwortlich. Und da geht es nicht, dass einer den anderen Maß nimmt und sagt, du musst es so machen wie Paulus oder wie Simson oder wie David oder wie ich. Also dort hat jeder von uns vor sich selber, vor Gott zu stehen. Es gibt dazu ein paar Regeln. Die Schwachheit des Schwächeren zu respektieren, das ist die Frau. Dass die Frau den Mann ehrt, dass der Mann die Frau liebt, und zwar in einer hingebenden Liebe, wie Christus die Gemeinde sich für die Gemeinde hingegeben hat. Und dieser Rahmen ist gesetzt und Punkt. Und da kann man sehen, dass Simson weit auf der Seite angesiedelt ist, wo man sagt, naja, so möchte ich mal nicht leben und dann ist es gut, wenn wir so nicht leben möchten. Aber es gehört noch in das Spektrum der Leute, die vom Geist Gottes getrieben werden können. Ob uns das gefällt oder nicht. Und da gibt es garantiert Moralisten, die sagen, das kann doch nicht sein, dass so jemand noch vom Geist Gottes irgendwas hat. Also das ist ja unmöglich, wie der sich verhält.
Aber wie geht man denn dann um als Gemeinde, wenn man eben sieht, dass Eheleute widerlich miteinander umgehen?
Miteinander? Ja. Also wenn sie miteinander liederlich umgehen, dann ist es ihre Liederlichkeit. Wenn einer mit dem anderen liederlich umgeht, dann kann das sowas anderes sein. Wenn einer den anderen bedrückt, dann gehört die Gemeinde dazwischen und erstmal der Bedrückende gemahnt und wenn das nicht aufhört, der Unterdrückte geschützt. Das gehört auch. Und es gehört dazu, dass wir in Aufrichtigkeit gerade auch Frauen von der Möglichkeit informieren, dass sie mit jemandem zusammen sind, der ein verhärtetes Herz hat und dann unter der Trennungsoption Gottes fällt. Ja, es gibt Menschen, die voller Herzensherzlichkeit sind und die sich nicht auf ihren Partner einlassen wollen und derjenige darf sich von diesem Partner trennen, also scheiden, auch ohne Wiedererlaubnis der Wiederheirat oder ohne Erlaubnis der Wiederheirat. Aber dass das eine Möglichkeit ist. Einfach, dass man das weiß. Und nicht, dass man sagt, ja, ihr gehört nun mal zusammen und wir beten für dich oder betet du mir noch ein bisschen mehr und Gott wird euch schon irgendwo da raushelfen oder so weiter. Es gibt so viele Psychopathen, gerade in der christlichen Szene. und so viele sinnlos duldende Frauen, die über Jahre oder gar Jahrzehnte zerstört werden mitsamt ihren Kindern, wo das einfach fehlt, dass man ihnen nüchtern sagt, tritt aus solcher zerstörerischen Beziehung raus. Es gibt klare andere Sachen, Leute, die innerhalb der Ehe, also während sie verehelicht sind, rumhuren. Da sagt Jesus selber, dass das ein Scheidungsgrund ist. Es gibt Leute, die Ehe nicht wert halten in allen und die andere Verhältnisse haben. Dort ist das demjenigen, der immer wieder hinterbleibt, einfach anheimgestellt, ob er das weiter ertragen will oder ob er rausgehen will. Und so weiter. Es gibt natürlich dieses Spektrum, was uns klare Anweisungen gibt. Der erste Korintherbrief, die Bergpredigt, die sagen viele, viele präzise Anweisungen dazu, wie in solchen Fällen zu handeln ist. Aber es gibt eben auch außergewöhnliche Sachen, wie zum Beispiel Simson oder wie Hosea, dem Gott aufträgt, in eine Hure zu heiraten. Und die hurt, während sie mit ihm verheiratet ist, weiter. Und das war ein Zeichen für das Volk Israel. So wie Gott sich mit Israel vermählt hat, haben sie sich unter Gott weg, obwohl sie immer noch seinen Namen getragen haben und zu seinen Opferfesten gegangen sind, sich unter ihm weg mit anderen Götzen verhurt. Ja, und das wird zeichenhaft dem Volk vorgelebt. Und einer muss sich opfern. Und ich habe das ja vor kurzem darüber gepredigt, denkt nicht, dass es ein Spaß ist oder dass es eine Freude ist, mit irgendeiner Hure zusammen zu sein. Die kann nicht anders als fremd zu gehen. Das ist dann keine schöne Ehe. Aber wenn wir dann moralisch rangehen, dann sagen wir, oh, das ist ein Mann, den muss man aus der Gemeinschaft tun. Wie kann der noch ein Prophet Gottes sein und dann noch das Volk belehren wollen, wenn der so eine liederliche Ehe hat und so, wie geht denn sowas? Versteht ihr? Einfach, dass wir, bevor wir solches Urteil fällen, wirklich vor Gott klarstehen und sagen, ja, was ist das? Unter welche Kategorie fällt es jetzt, wie jemand lebt? Ist das dein Befehl? Oder ich denke an eine andere Sache, das ist vielleicht 20 Jahre her, dass in einer Erweckungszeit in einer Gemeinde, die ich kenne, also was damals viel Wirbel gemacht hat, ein Stück weg von hier, in der Berliner Gegend, mit einem Mal ein Pastor eine andere Frau nimmt aus der Gemeinde und Gott hat uns zusammengestellt. Aha, Gott hat euch zusammengestellt. Und was ist mit deiner Frau und deinen Kindern? Ja, also die sind jetzt weggenommen, so wie Israel und durch die Gemeinde ersetzt worden ist. So ist jetzt meine erste Frau wegen ihrer fehlenden Charismatik weggesetzt und Gott hat mir eine andere Frau gegeben als Zeichen für die ganze Gemeinde. Aha. Alle haben gesagt, hör auf mit solchen Unsinn. Hör auf, kehrt um von diesem Dreck. Nein, also der Beweis, dass Gott uns gesegnet hat, die neue Frau ist schwanger. Okay, das war dann der Beweis, dass Gott es gesegnet hat. Und kurz vor der Entbindung ist dieses Kind im Mutterleib gestorben. Na, es gibt so viele irre Deutungen, wenn jemand sich so verrennt. Bis dahin war es also der Beweis, warum das richtig sein soll, weil ja das Kind, weil dein Kind geboren wird. Und so wie bei Bathseba und bei David, wird dieses Kind geschlagen und es ist sofort weggenommen. Ja, dann ist die Frage, und was ist jetzt mit dem Segen? Es hat noch Jahre gedauert, bis sie sich dazu durchgerungen haben, sie sind verführt worden, es ist ein Irrtum. Aber so lange kann sich derjenige in solchen Wahnwitz hineinsteigern. Als ob das noch vom Geist Gottes geleitet sei. Dagegen steht die Schrift sowas von sonnenklar. Da muss ich nicht fragen, ist das vielleicht oder ist der vielleicht vom Geist Gottes geleitet? Ja, das ist. Aber da wird so viel Falsches gelehrt. Natürlich wird so viel. Und das stimmt einfach nicht. Es steht ja nüchtern da. Einfach, weil man die Schrift nicht kennt. Weil man aus der Bibel ein paar Brocken rausgreift und weil man das nachkreut, was andere gesagt haben und nicht selber Gott sucht. Das ist das ganze Elend. Und ein letztes Beispiel aus dem Buch der Richter, und das ist auch kein schönes. Bevor wir dann heute Abend zu den Positivbeispielen kommen, haben wir jetzt nochmal ein schlimmes, und zwar Richter Kapitel 19. Ihr habt das gestern ausgefunden. Eine von den ehelichen Kommunikationsbeispielen, die uns gegeben wird, ist uns in diesem Kapitel aufgeschrieben. Es geschah in jenen Tagen, einen König gab es damals nicht in Israel, da geschah es, dass ein levitischer Mann am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte, der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Und seine Nebenfrau war wütend auf ihn. Man kann das auch übersetzen, hurte auf ihn, hurte neben ihm oder unter ihm weg und lief weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem in Juda und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Sie aber führte ihn in das Haus ihres Vaters und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und er blieb 3 Tage bei ihm und sie aßen und tranken, übernachteten dort. Und es geschah am 4. Tag, da machten sie sich früh am Morgen auf und erhob sich, um fortzugehen. Da sagte der Mann der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot und danach könnt ihr gehen. So blieben sie denn, aßen beide miteinander und tranken und der Vater der jungen Frau sagte zu dem Mann, tu mir doch den Gefallen und bleib über Nacht und lass dein Herz fröhlich sein. Doch der Mann erhob sich, um fortzugehen, da drang sein Schwiegervater in ihn, dass er wieder dort übernachtete. Und am 5. Tag machte er sich früh am Morgen auf, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz und verweilt, bis der Tag sich neigt. So aßen sie beide miteinander. Dann erhob sich der Mann, um fortzugehen, er und seine Nebenfrau und sein Knecht. Aber der Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm, sieh doch, der Tag nimmt ab. Es will Abend werden, übernachtet, doch siehe, der Tag sinkt, übernachte und lass dein Herz fröhlich sein. Morgen früh könnt ihr euch dann auf den Weg machen und du magst zu deinem Zelt gehen. Aber der Mann wollte nicht noch einmal übernachten, sondern erhob sich und zog fort und kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem. Und der Tag war schon sehr gesunken, da sagte der Knecht zu seinem Herrn, komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und dort übernachten. Sein Herr aber sagte zu ihm, wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israel sind, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. Und dann kommen sie dorthin und in der Nacht werden sie von wieder in Fremden, also Gibea gehört zum Stamm Benjamin, und da werden sie zu... Also von einem Fremden aufgenommen, also aus einem alten, aus einem anderen Stamm. Und in der Nacht würden sie, also einer aus der Gegend, wo der Levit selber gewohnt hat. Und in der Nacht werden sie überfallen und die Männer der Stadt verlangen diesen Mann. Das war also eine homosexuelle Bande. Und die wollen den ausgeliefert haben und die wollen den vergewaltigen. Und der Gastgeber, der diese Sache als eine entsetzliche Sache sieht, weil es doppelt eine Schande ist. Also einmal diese lästerliche Form des Verkehrs und zum anderen, dass man einen Gast überfällt. Das geht überhaupt nicht. Der bietet an seine eigene Tochter, als Ersatz, und das wollen sie nicht, und da schiebt der Mann seine Frau nach draußen. Um deretwillen er ja in diese blöde Situation gekommen ist, und zwar in doppelter Hinsicht um deretwillen. Erstens, weil sie ihm weggelaufen ist, und zwar nachdem sie gehurt hat, und zweitens, weil ihr Vater ebenfalls so eine Ungebührlichkeit macht, einen Tag um den nächsten und immer noch um den nächsten das zu verschleppen und einfach sein Wort nicht zu halten. Sodass er am Abend loszieht, was kein normaler Mensch mehr macht. Aber um überhaupt mal loszukommen, ziehen sie abends los. Der Levit macht eigentlich alles richtig, was er nur richtig machen kann, geht ausdrücklich nicht in die Jebusiterstadt, die zu der Zeit noch nicht von den Israeliten erobert war, hat ja erst viel später David erobert, sondern zieht sich nach Gibea aus dem Stamm Benjamin zurück und dort wird er von den eigenen Landsleuten überfallen. Und in der Nacht wird diese Frau vergewaltigt und dann kommt so vergewaltigt. Die Männer wollten nicht auf diesen Gastgeber hören. Da ergriff der Mann seine Nebenfrau, führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße und sie vergewaltigten sie und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Und die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Und der Herr stand am Morgen auf, öffnete die Tür des Hauses und trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Siehe, da lag die Frau, seine Nebenfrau, am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf und lass uns gehen. Das ist das Einzige, was als direkte Kommunikation zwischen den beiden uns beschrieben wird. Aber niemand antwortete. Dann nahm er sie auf den Esel und der Mann machte sich auf, zog an seinen Ort und als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau und zerlegte sie Glied für Glied in 12 Stück und schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Und es geschah, jeder, der sah, sagte so etwas, wie das hier ist nicht geschehen, noch wurde es gesehen, seit dem Tag, da die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis zu diesem Tag. Richtet euer Herz darauf, beratet und betet. Das ist also die einzige Möglichkeit damals, es gab ja kein Fotoapparat, oder eine Presse oder irgendein Sensationsreporter, der sich drauf gestürzt hätte und hätte das verbreitet, sondern das war die einzige Möglichkeit, um diese Schändung, also diese Folter, die sie dieser Frau angetan haben, und zwar vom eigenen Volk, sage ich nochmal. Sie war eine Jüdin, ihr Mann war ein Levit, das waren Benjaminiter, also zwar drei verschiedene Stämme, aber ein Volk. Es war wirklich vorher niemals sowas geschehen. Und diese Methode, diese Frau zu zerstücken und die Einzelteile in die Landesgrenzen zu senden, war die einzige Art, wie man sowas anderen überhaupt zur Kenntnis geben konnte. Also das ist also nicht etwa irgendeine Grausamkeit oder sowas, sondern das, was man heute Beweissicherung nennt. Damit konnte jeder Mensch in Israel sich überzeugen, was sie dieser Frau angetan haben. Die haben sie zu Tode gefoltert. Wenn man heute ins Internet guckt, ist das voll von demselben Dreck, von dieser selben Methode, wie man Menschen zu Tode quält. Und jedes Kind kann sich das mit 3-4 Klicks auf den Computer holen. Und der Unterschied zu damals, dort hat es die Leute noch geschockt und heute hat man sich an sowas gewöhnt und man nimmt das hin, als muss das so sein. Das ist das, was mich selber so empört und wo ich will, dass sich dort unter den Christen was ändert. Ich sehe dort ernsthaft für unser Werk einen unbedingten Auftrag, dass wir von dieser Methode wegrücken, die sonst überall in der Christenheit verbreitet ist. Ja, also guckt bloß keine Pornos, dabei weiß man, dass auch 70% der Christen Kontakt dazu haben. Wo ich sage, guckt hin, was für ein Dreck dort gemacht ist. Nicht diesen ganzen industriellen Mist, sondern diese Dinge, wie sie hier beschrieben sind, sind heute Methode auf der ganzen Welt. Und so wie damals dieser Levit das Volk gezwungen hat, hinzugucken, statt wegzugucken, so möchte ich, dass heute auf der ganzen Welt die Christen hingucken müssen, was um sie herum geschieht. Das ist nämlich bis heute dieselbe Praxis. Man quält und vergewaltigt heute noch genauso und erst recht nicht etwa mal einmal, sondern zu Hunderten oder zu Tausenden Menschen zu Tode. Es gibt kein Kriegsgebiet, wo sowas nicht buchstäblich sich wiederholt, wie wir das hier erlebt haben. Auf der ganzen Welt. Das hat nicht etwa aus dem Zweiten Weltkrieg angefangen, das ist in Vietnam passiert, das ist vor kurzem im Irak passiert. Es sind die Männer, die Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Ich bin so froh, dass in Amerika selbst die Militärgerichtsbarkeit in solchen Fällen nicht drüber wegguckt. Ich erinnere euch, dass jetzt Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres mehrere Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt sind, weil sie in ein Haus eingedrungen sind, haben eine 14-Jährige vor ihrer Familie erst so lange vergewaltigt, wie sie wollten, und haben dann ihre Familie umgelegt. Einer der Soldaten, der das mitgekriegt hat, hat es angezeigt, und sie haben diese drei Leute verurteilt. Ich bin glücklich darüber, dass diese Militärmacht, man mag sonst von ihr halten, was man will, an der Stelle nicht das weiter durchgehen lässt. Aber es ist tausendfach in Europa passiert, vor noch nicht mal 20 Jahren in Jugoslawien, und es ist vor wenigen Jahren in Ruanda passiert, und es passiert gegenwärtig im Sudan und im Kongo, und es passiert auf der ganzen Welt derselbe Dreck, den wir hier lesen, immer wieder und immer wieder. Und es gehört dazu, dass wir eine Stimme denen geben, denen sie genommen wird. Dass wir denen eine Stimme verleihen, denen sie genommen wird, auf solche gottlose Weise. Denn das ist das, was der Mann zu ihr sagt. Steh auf, aber keine Stimme wurde gehört. Und dann verleiht er ihr Stimme. Indem er den Leichnam aufnimmt und ihn zerschneidet und in alle Grenzen Israels sendet. Das ist die Stimme dieser Frau. Auch das ist eheliche Kommunikation, ihr Lieben. Dort wird eine Stimme nicht mehr mit dem Mund gehört, sondern mit dem, was man sieht. Und das ist das, was eindeutig ist. Und deswegen gehört das in die Reihe ehelicher Kommunikation. Da ist man nämlich geneigt, drüber wegzugehen und sagen, oh, so was Grausames, das kann man mal unter dem Thema abartige Sexualität oder verleugneter Glaube oder sonst was behandeln. Aber das ist eheliche Kommunikation im Leben. Das, was hier passiert, ja, was, wie dieser Frau die Stimme genommen ist und wie der Mann sie dir nicht verscharrt oder in ohnmächtiger Wut vor sich hinknirscht, sondern wie er dieser genommenen Stimme verleiht, das verdient allerhöchste Beachtung. Das ist das, die damalige Methode, wie man mit solcher Grausamkeit umgeht. Und ich bin dankbar dafür, dass uns solche Beispiele in der Bibel gezeigt sind. Und an uns wäre es, ihr Lieben, es ist ein levitischer Dienst bis auf den heutigen Tag, dass denen Stimme verliehen wird, denen sie genommen worden ist. Denn es heißt, rette die zum Tode geschleppt werden. Das ist einer der Generalaufträge, die Gott verteilt hat an sein Volk. Wir können nicht weggucken. Das hat man gemacht im Dritten Reich und hat gesagt, ah, wir haben ja nicht gewusst, was den Juden angetan wird. Damals sind Millionen Juden umgebracht worden. Heute werden Millionen Schwache umgebracht. Kinder, Kindersoldaten, Frauen, weil sie sich nicht wehren, Mütter, Säuglinge, alte Leute. Das ist die Verantwortung der Gemeinde Gottes, da denen Stimme zu verleihen. Und nicht nur darüber zu reden, sondern ihnen diese Stimme zu verleihen. Eben mit Menschen zusammenzuarbeiten, die in der Politik Verantwortung haben. Wisst ihr, wie hat sich denn innerhalb von 2 Jahren das Bewusstsein über Kinderpornografie verändert? Es gehörte noch vor fünf Jahren gehörte es noch zum guten Ton für Alleinstehende oder für liederliche Verheiratete zu sagen, na ja, ich war auch schon in Thailand und habe dort die Kinder gebumst. Das war so noch ein bisschen anrüchig, aber mehr haben sich noch darüber gerühmt. Ich denke, es war vor 2 Jahren, als das Bundeskriminalamt ein Dossier vorgelegt hat, der Familienministerin von Leyen und der Bundeskanzlerin Merkel, wo diese schlimmsten Formen von öffentlicher Kinderpornografie zusammengefasst worden sind. Und innerhalb weniger Monate hat sich der Bundestag dazu verständigt, die Gesetzgebung so zu verschärfen, dass man es heute immer noch machen kann, aber mit einer allerhöchsten Gefahr, dass man dafür verhaftet und verurteilt wird. In wenigen Jahren ist es möglich geworden, weil man diese Dinge nicht mehr verschämt weggedrückt hat, naja, was kann man denn machen, sondern in die Öffentlichkeit gezogen hat, die Politiker aufmerksam gemacht hat. Und ich wünschte, dasselbe würde getan mit diesen ganzen Gewaltsexualdreck und diesen Dingen, wie wir sie hier erleben. Und es würde genauso die Stimmen, die, also für diejenigen erhoben. Und das in einer ähnlichen Weise streng geahndet, wie man das inzwischen bei Kindern selbstverständlich macht.
Ist der Marsch fürs Leben, was in Berlin kürzlich war, der den abgeschiedenen Kindern gedenkt, sowas? Oder kann man das nicht ändern?
Das gehört auch dazu. Aber das ist viel zu weich. Es müsste wirklich, ja, es sind 1000 Kreuze für das Leben, heißt es. Da kommen mal 1000 Leute zusammen. Man weiß, in Deutschland werden pro Jahr mehr als 100.000 Kinder umgebracht. Jeder müsste eigentlich, also müsste wenigstens jedes Jahr einmal einer für ein gemordetes Kind zusammenkommen und in einem großen Zug zusammenkommen. Wenn es 100.000 wären und nicht bloß 1000, die diesen Marsch fürs Leben mal gehen, könnte man nicht mehr so drüber weggehen, wie man das jetzt wieder gemacht hat und hat die Leute mit faulen Zeugs beschmissen oder ist ihnen so entgegengetreten, als ist das nur eine kleine Zahl von Fanatikern und Verrückten. Bitte? Natürlich. Natürlich müssen wir damit anfangen. Wirklich. Also, versteht ihr, das gehört dazu, dass sich dort die Christenheit in einer anderen Weise damit beschäftigt. Im Moment, mir ist das vor kurzer Zeit erst bewusst geworden, immer wieder lesen wir, christliche Initiative, Abwendung von Pornografie und so weiter. Das heißt, es wird ein Kampf geführt, dass, ich sage ich mal, 100, meinetwegen 1000 Leute, die diesem verfallen sind, weggucken. Es wäre sinnvoller, eine Initiative zu starten, in eine Million zum Hingucken zu bringen. Nicht zum zusätzlichen Pornografie konsumieren, sondern zum Hingucken, was für ein Dreck dort wirklich in die Welt gesetzt wird.
Und
nein, ich muss nicht ins Studio, ich muss ins Internet. Und jede Sache, die ins Internet gestellt ist, wer ein bisschen Ahnung davon hat, und es gehört nicht wirklich so viel dazu, lässt sich rückverfolgen, wer das in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und so wie man mit dem entsprechenden technischen Know-how in Kinderpornoring innerhalb von eines Jahres ausgehoben und aufgespürt kriegt, kriegt man das genauso, wer solchen Gewalt und solche Mordtaten und solche Schändungen dahin bringt. Und genau das gehört in derselben Weise verfolgt und zurückgedrängt. Und man staunt, dass diese Dinge sich eigentlich so klar in der Bibel finden und dass man so locker drüber weglesen kann und denkt, oh hei, ach, oh, was ist sowas, Gott sei Dank kommt das heute nicht mehr vor. Und es ist heute schlimmer und schlimmer und schlimmer als jemals vorher. An der Stelle möchte ich abbrechen und wir treffen uns nach dem Abendessen nochmal zu der nächsten Einheit und unter demselben Thema eheliche Kommunikation.